Verbundenheit, der Podcast aus dem Familienzentrum Bunde. Zu kaum einem Thema wurden in den vergangenen Jahren mehr Artikel oder Bücher geschrieben als zur Erziehung. Unzählige Erziehungsratgeber und ebenso viele Hilferufe von Pädagogen, ErzieherInnen, LehrerInnen und natürlich Eltern sind auf dem Markt und im Netz zu finden. Die Politik nimmt all dies natürlich wahr und greift immer rechtzeitig zur nächsten Wahl das Thema auf. In keinem Wahlprogramm fehlt das Versprechen, das Bildungssystem zu reformieren, Familien zu unterstützen und die Betreuung zu garantieren. Nach der Wahl tut sich dann aber in der Regel nicht mehr ganz so viel. Insbesondere das Bildungssystem bleibt letztlich unberührt. Zu drastisch müssten die Veränderungen sein, um eine sinnbringende Reform durchzusetzen. Auch politisch wird dieses heiße Eisen nicht konsequent angefasst. Zu unpopulär wäre es, zu fordern, die Förderschulen wieder verstärkt zu besetzen oder gar eine striktere Teilung zurück in ein dreigliedriges Schulsystem mit Haupt-, Realschule und Gymnasium anzustreben. Einhergehend mit den Diskussionen um das Bildungssystem bleibt das Schlagwort der Digitalisierung der Schulen hängen. Gerade durch die Corona-Pandemie mit Homeschooling und Videokonferenzen gelangte das Thema auch in Deutschland endlich ins Bewusstsein der Lehrer und Eltern. Nachholbedarf war noch eine der nettesten Umschreibungen für die aktuelle Digitalisierung der Unterrichtsmethoden. Und im Gegensatz zu zahlreichen Politikern, die glauben, durch das Anschaffen von Laptops oder Tablets für komplette Schulklassen sei das Thema final behandelt, bleibt festzuhalten, dass es sowohl an der Infrastruktur mit schnellem Internet und passender Hardware fehlt, aber eben auch an geschulten Lehrkräften, die die verstaubten Kopien des Unterrichtsmaterials nicht einfach nur einscannen und dann als PDF an die Schüler versenden sollen, sondern interaktive, moderne und vor allem interessante Lerninhalte mit der Unterstützung der digitalen Medien den Kindern näher bringen. Erziehung ist aber nicht nur Schule, nicht nur das Bildungssystem zeigt unsere aktuellen Probleme. Auch die Kindertagesstätten und letztlich auch die Eltern senden immer öfter immer deutlichere Hilferufe. Klar, es gibt sie natürlich noch, die gut erzogenen, funktionierenden Kinder, die fleißig lernen, ihr Zimmer aufräumen, höflich immer Bitte und Danke sagen und schon mit 10 wissen, dass sie später einmal Tiermedizin studieren möchten. Und nein, es ist nicht Hopfen und Malz verloren, was unsere Zukunft betrifft. Viele Kinder brauchen einfach etwas länger, um ihre Richtung fürs spätere Leben zu finden. Aber es ist dennoch auffällig, dass die sogenannten Problemkinder häufiger werden. Dass es in Grundschulklassen heute ungleich unruhiger zugeht als noch vor 10 Jahren und dass auch die körperliche, psychische und sprachliche Entwicklung der Kinder Unterschiede zu früheren Erhebungen aufweisen. Welche Faktoren spielen da eine Rolle? Was verändert unsere Kinder so, dass wir selbst als Pädagogen teilweise erschrocken über das Verhalten von Erstklässlern sind? Da kommt eine ganze Reihe von Punkten zusammen. Ganz oben auf der Liste der schädlichen Einflüsse steht paradoxerweise die in der Schule so sehr angestrebte Digitalisierung. Smartphones, Tablets, Spielekonsolen und in Teilen auch noch der Laptop bzw. der PC bestimmen den Alltag unserer Kinder und Jugendlichen. Dass diese Geräte mit den darauf verfügbaren Medien letztlich auch Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder haben, ist unstrittig. In welchem Maß diese jedoch allein für die auftretenden Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsdefizite verantwortlich gemacht werden können, ist einzelfallabhängig. Der Faktor Zeit ist ein anderer Aspekt. Die Zeit, die ein Kind mit anderen Kindern verbringt, die Zeit, die Eltern gemeinsam mit ihrem Kind verbringen und natürlich die Zeit, die mit körperlicher Betätigung oder freiem Spielen verbracht werden. Letztlich natürlich auch die Zeit, die ein Kind vor den digitalen Bildschirmen verbringt. Zu den Spielen, Filmen, Chats, die kostenlos und frei verfügbar abzurufen sind, gesellen sich die sozialen Medien: Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter und TikTok. Bei Kindern und Jugendlichen sind es vornehmlich TikTok, Instagram und Snapchat, die auf kaum einem Smartphone fehlen. Facebook und Twitter sind unterdessen die Medien der Ü30 bzw. Ü40 Generation geworden. Über Spotify, iTunes, Amazon Music oder auch über YouTube mischt sich eine weitere einflussreiche Macht in die Prägung unserer Kinder ein: die Musik. Immer schon wichtig für die Jugendkultur, um sich von der Elterngeneration abzuheben, musste Musik auch immer die Eltern provozieren. Die aktuell beliebteste Musikrichtung unter Kindern und Jugendlichen ist der Deutschrap. Die Inhalte der Texte sind vielfältig. Da gibt es harmlose und durchaus radiotaugliche Songs, wo es um verpasste Chancen im Leben und der Liebe geht, aber eben auch Songs, die von Erfahrungsberichten über Gewalt, Drogen, Sex, Kriminalität etc. berichten. Beunruhigend daran ist, dass in vielen dieser Texte ein Leben als Dealer, Vergewaltiger und auch als Mörder als völlig normal und durchaus lukrativ dargestellt wird. Auch der Konsum von Drogen und der Hang zu jeder Menge Cash und Luxusartikel werden in nahezu allen Songs thematisiert. Ein Frauenbild, das die Frau als Sexobjekt ohne eigene Rechte darstellt, ist dann der nächste Tabubruch. Natürlich nicht in allen Songs und auch nicht von allen Deutschrappern, aber eben von vielen werden diese Inhalte verbreitet und landen so in den Kopfhörern unserer Kinder und Jugendlichen, die dadurch nicht einfach nur Musik hören, sondern auch die Texte inhalieren und letztlich auch die Inhalte und das Weltbild übernehmen oder zumindest akzeptieren. Bleiben wir aber noch kurz beim angesprochenen Faktor Zeit. Seit Jahren geht die Zeit, die Kinder in Sportvereinen oder in der Natur verbringen, kontinuierlich zurück. Ja, es gibt die Ausnahmen. Gesprochen wird immer vom bundesweiten Durchschnitt. Die Mitgliederzahlen in nahezu allen Sparten gehen zurück. Auch die Zeit mit der Familie geht mehr und mehr zurück. Durch Ganztagsbetreuung, Nachmittagsunterricht etc. wird die sogenannte Zugriffszeit der Eltern auf ihre Kinder oder positiv gesprochen die Quality Time, also die Zeit, die Kinder mit ihren Eltern gemeinsam verbringen, immer geringer. Ein wesentlicher Zeitfresser dabei ist neben Schule auch der Bereich der digitalen Medien. Zum Teil verbringen die Kinder und Jugendlichen 4 bis 8 Stunden am Tag an den Geräten. Da bleibt unter dem Strich nur wenig Zeit für Sport, Spiel und Eltern. Wenn dann die wenige Zeit, die bleibt, auch noch mit lästigen Pflichten wie Hausaufgaben, Haushalt und oder Zimmer aufräumen, vollgestopft wird. Eine verfahrene Situation. Allen oder zumindest den meisten Eltern von heute ist durchaus bewusst, dass die Erziehung nur über eine stabile und emotionale Beziehung gelingen kann. Die Beziehung zwischen Eltern und Kind wird aber durch die vorhandenen Rahmenbedingungen immer schwieriger. Nicht zuletzt hat das mit wirtschaftlichen Zwängen zu tun. War es vor 40 Jahren durchaus noch möglich, eine Familie mit nur einem Vollzeitgehalt zu versorgen, ist das heute mit einem Durchschnittseinkommen kaum noch zu stemmen. Miete, Energie, Lebenshaltung, alles ist deutlich teurer geworden und die Löhne dagegen kontinuierlich gesunken, zumindest der sogenannte Reallohn. Mehr Geld in der Tasche, aber weniger Kaufkraft. Das führte dazu, dass immer mehr Familien sogenannte Doppelverdiener sind. Beide Partner müssen arbeiten, um die finanziellen Bedürfnisse der Familie decken zu können. Das führt zwangsläufig zu einer Überlastung des Familiensystems. Eltern, die den ganzen Tag arbeiten, sind am Abend nicht mehr voller Energie und können die Feierabendzeit mit den Kindern sinnvoll gestalten. Ebenso die Kinder, die den ganzen Tag fremdbetreut sind. Auch sie haben durch die Anforderungen in Kita, Schule, Hort etc. meist einen 8-Stunden-Tag und sind danach nicht mehr allzu belastbar. Da kommen die digitalen Geräte wie Smartphone, Tablet oder Spielekonsole ganz recht. Sowohl für die Kinder als auch für die Eltern. Eben abschalten, zur Ruhe kommen. Dann im besten Fall gemeinsam Abendessen und dann Bettzeit für die Kinder. Es bleibt nicht viel Zeit. Zeit, um die Beziehung zu festigen, Zeit, um sich aufeinander einzulassen. Zeit für Gespräche ohne Erziehungsauftrag, wie zum Beispiel, hast du deine Hausaufgaben erledigt, hast du dein Zimmer aufgeräumt etc., sondern einfach mal reden. Womöglich auch über sich, über Gefühle oder das Leben im Allgemeinen. Durch diese Gespräche, diese Beziehung, lernen Kinder. Sie lernen von ihren Eltern die Sicht auf die Welt, Probleme zu lösen und sie lernen sich aufeinander zu beziehen. Und wieder der Einwurf, selbstverständlich gelingt das trotz der beschriebenen Schwierigkeiten vielen Kindern und Eltern, aber eben lange nicht allen. Denen, die das hinbekommen, gelingt es aber auch nur unter extremen Anstrengungen. Früher war nicht alles besser, ganz sicher nicht. Aber früher war der Bereich der Erziehung bzw. Beziehung schon allein dadurch intensiver möglich, da die Kinder wie selbstverständlich in den Haushalt integriert wurden. Gemeinsam verbrachte Zeit beim Kochen, Backen, Putzen, Lesen, Schlafen, Spielen, Langweilen und. Möglich war das dadurch, dass zumindest ein Elternteil, zumeist die Mutter, zu Hause war und als Ansprechpartner und Vorbild zur Verfügung stand. Die rundum Betreuten von heute haben professionelle Vorbilder, die Erzieherinnen und Lehrerinnen in Kita und Schule, die aber aufgrund der großen Gruppen für alle da sein müssen und nicht nur für ein Kind. Auch die permanenten gruppendynamischen Prozesse sind anstrengend für Kinder. Klar, der Austausch mit anderen Gleichaltrigen ist gut, wichtig sogar. Aber eben nicht nur. Auch die Beziehung auf emotionaler Ebene zu den Eltern ist wichtig. Sie bildet die Grundlage für vieles in der Entwicklung der Kinder. So weit, so gut. Also alles zurück auf Anfang. Schluss mit Kita, Krippe, Ganztagsschule. Streng genommen scheint es fast so, dass die auftretenden Probleme ihren Ursprung nicht nur, aber eben auch in dieser Entfremdung und Schwächung der emotionalen Beziehung zwischen Eltern und Kind haben. Die Politik der letzten Jahrzehnte hat aber die Weichen so gestellt. Fachkräftemangel in der Wirtschaft erforderte eben die Arbeitskraft aller. Auch von denen, die vielleicht lieber zumindest in den ersten Jahren ihren Kindern eine emotionale Basis verschafft hätten. Die de facto Abschaffung der Förderschulen und das Auslaufen der Hauptschulen, der Verlust der Orientierungsstufe, Abitur nach 12 etc., alles bildungspolitische Maßnahmen, die aus pädagogischer Sicht nur sehr wenig Sinn machen. Damit wir uns nicht falsch verstehen, Integration, Inklusion, Teilhabe, alles sehr wichtig und richtig, aber nicht um jeden Preis. Wir hören immer häufiger von Kindern in der Grundschule, die schlicht mit den Anforderungen eines Frontalunterrichts in großen Gruppen überfordert sind. Da kann ich noch so oft einen Sonderpädagogen mit in den Unterricht holen, um ihn bzw. sie zu unterstützen. Die Klasse wird dadurch unruhiger und der betreffende Schüler nicht im vollen Umfang nach seinen Möglichkeiten gefördert. Eine Sonder- oder Förderschule hat eben nicht den Zweck, Kinder vom Regelschulsystem fernzuhalten, um ihnen Chancen zu verbauen, sondern eben genau im Gegenteil, ihnen durch gezielte und individuelle Förderung die Möglichkeit zu geben, sich noch entsprechend zu entwickeln. Das Gleiche gilt für die Unterteilung in Haupt-, Real- und Gymnasium. Die Eltern schicken ihr Kind natürlich nicht auf die Hauptschule, wenn auch die Leistungen des Kindes dafür sprechen würden. Zu negativ ist die Hauptschule besetzt, zu negativ werden die Chancen bewertet, mit einem Hauptschulabschluss noch was zu erreichen. Das setzt sich dann im Sterben der Hauptschule und der Verschiebung in die Realschule und von dort ins Gymnasium fort. Ein Dilemma. Halten wir fest, wenn wir nachhaltig gegensteuern möchten, brauchen unsere Kinder mehr Zeit mit ihren Eltern, mehr Zeit für Spielen, Sport etc., weniger Fremdbetreuung, gezieltere und moderne Bildungsangebote, eine Reform des Bildungssystems mit Entstaubung des Curriculums, weniger digitale Medien mit unkontrolliertem Zugang zu gefährdeten Inhalten, eine emotionale Beziehung und Aufmerksamkeit. Davon ausgehend, dass all die aus Pädagogensicht sinnvollen Veränderungen nicht politisch oder wirtschaftlich gewollt sind, müssen wir uns die Frage stellen, wie wir den negativen Entwicklungstrends entgegenwirken können. Aufgeben gilt natürlich nicht. Ob aber die halbherzige Anpassung an Defiziten der richtige Weg ist, wage ich vorsichtig zu bezweifeln. Eine Reaktion auf die vorherrschende Lautstärke in den Grundschulklassen war unter anderem eine Dezibelampel, die natürlich den Ansporn bietet, noch lauter zu sein. In einigen Klassen gibt es mittlerweile sogar Kopfhörer bzw. Ohrenschützer oder Krachstopper zum konzentrierten Arbeiten. Dazu gibt es auch eine Reihe von positiven Erfahrungen, da Schülerinnen sich tatsächlich ausklinken können und während der Stillarbeit sich tatsächlich besser konzentrieren können. Frage ist, ob das nötig sein muss, wenn alle in der Klasse auch Stillarbeit machen sollen. Die kippelnden SchülerInnen, die nicht auf den Stühlen sitzen bleiben können, bekommen Gymnastikbälle oder Hocker, die sich wunderbar zum Wippen eignen. Wird die Lernatmosphäre dadurch ruhiger? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Es leuchtet nicht ein, warum ich Kopfhörer für Stillarbeit verteilen muss. Eine Schulklasse sollte zumindest grundsätzlich eine halbwegs ruhige Arbeitsatmosphäre hinbekommen. Da dies offensichtlich immer schwieriger wird, stellt sich die Frage nach dem Warum. Wie schon eingangs angerissen, hängt dies mit vielen unterschiedlichen Faktoren zusammen. Zum einen sicher die Zusammensetzung der Klassen, bei der auch Kinder mit besonderem Förderbedarf integriert werden sollen. Diese Kinder fühlen sich dann häufig überfordert und können dem Unterricht nur schwer folgen. Die Folge ist dann, dass sie den Unterricht stören. Es leiden letztlich alle darunter. Die Lernschwachen, da sie nicht entsprechend gefördert werden, die Lernstarken, weil das Lerntempo der ganzen Klasse gebremst wird, und die LehrerInnen, die den geforderten Inhalt kaum sinnvoll an alle vermitteln können. Wie gesagt, es gibt natürlich auch Ausnahmen. Ausnahmeschulen, Ausnahmelehrerinnen. Die Regel ist aber eher der beschriebene Zustand. Es wäre also für alle Beteiligten besser, bereits vor der Einschulung wieder strenger auf die Beschulbarkeit der Kinder zu achten. Förderschulen sind keine Ausgrenzung aus der Gesellschaft, sondern vielmehr die Möglichkeit, Kinder nach ihren Fähigkeiten orientiert zu fördern. Dazu ein Auszug aus einem Artikel der Welt von 2018. Lange galten Einrichtungen für lernbehinderte Kinder als Auslaufmodell. Nun werden sie wieder beliebter, wegen Problemen bei der Inklusion. Wenn alles in seinem Sinne läuft, wird Volker Pencek im Herbst wieder 5 Klässler einschulen. Zwar schulen zehntausende Schulen jeden Herbst Kinder ein, aber Penceks Schule richtet sich an eine besondere Gruppe von Jungen und Mädchen, nämlich solche mit speziellem Förderbedarf. Hier werden lernbehinderte Kinder unterrichtet, die sich besonders schwer tun mit dem Lesen, dem Schreiben, dem Rechnen. Dabei hatte der Einrichtung in der niedersächsischen Kleinstadt Bad Fallingbostel sogar die Schließung gedroht. Förderschulen gelten in einigen Bundesländern als nicht mehr zeitgemäß, ja sogar als unrechtmäßig. Schließlich hat Deutschland im Jahr 2009 die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen ratifiziert. Und diese schreibt die Inklusion vor. Im Alltag, im Arbeitsleben, in den Schulen. Auch in Niedersachsen interpretierte man die Inklusion streng. 2013 hatte die Landesregierung damit begonnen, die Förderschulen für Kinder mit Lernbehinderungen auslaufen zu lassen. Zunächst löste sie die Primarstufe auf. Im vergangenen Jahr, 2017 dann, die 5. Klasse. Wer bereits auf der Schule war, sollte bis zum Abschluss bleiben dürfen. Neu aufgenommen aber wurde niemand mehr. Stattdessen sollten die Kinder Regelschulen besuchen. Das war die Vorgabe, an der sich auch Pencek jahrelang orientierte. Nun aber nicht mehr. Seit kurzem werbe ich wieder bei Eltern für unsere Förderschule, sagt der Schulleiter. Er erzählt ihnen von den kleinen Klassen, dem speziell ausgebildeten Personal, der individuellen Förderung. Bei uns haben Kinder eine Bezugsperson, die auf ihr sehr speziellen Bedürfnisse eingehen kann, so Pencek. Dies ist in den Regelschulen nicht leistbar. Der Leiter wirbt für seine Schule, ganz so, als hätte es die Sache mit der Auflösung nicht gegeben. Tatsächlich hat der Niedersächsische Landtag vor kurzem ein neues Schulgesetz verabschiedet, Demnach können Förderschulen für Kinder mit Lernbehinderung auf Antrag nun doch fortgeführt werden. Zwar gilt dies zunächst nur bis zum Jahr 2028. Dennoch ist die Gesetzesnovelle eine kleine Revolution mit Blick auf die Inklusion. Viele Förderschulen in Niedersachsen haben bereits die Weiterführung beantragt. Ähnliche Tendenzen gibt es auch in anderen Bundesländern. Einige von ihnen, darunter Baden-Württemberg und Bayern, haben ohnehin am Förderschulsystem festgehalten. Andere, die das System abschaffen wollten, rudern nun auch zurück. In Nordrhein-Westfalen etwa hat Bildungsministerin Yvonne Gebauer im vergangenen Jahr entschieden, die Schließung der Förderschulen ebenfalls auszusetzen. Und im Saarland hat die CDU-Fraktion in den dortigen schwarz-roten Koalition jüngst verkündet, zwei neue solche Einrichtungen bauen zu wollen. Die Idee, dass behinderte oder besonders auffällige Kinder getrennt von den anderen unterrichtet werden dürfen, erfährt offensichtlich ein Comeback. Hintergrund ist vor allem die Erkenntnis, dass es mit der Inklusion nicht so lief wie geplant. NRW-Ministerin Gebauer erklärte schon im vergangenen Jahr, sie wolle wegen der fehlenden Qualität und der begrenzten personellen Ressourcen das Tempo herausnehmen. Und in Niedersachsen will man nun einen Übergangszeitraum schaffen, um die Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung der inklusiven Schule zu verbessern. Deutlicher sind die Worte aus der saarländischen CDU-Fraktion. Uns ist aufgefallen, dass die Zahl stark verhaltensauffälliger Kinder in den Regelschulen extrem nach oben geschossen ist, sagt Frank Wagner, bildungspolitischer Sprecher der Fraktion. Darunter litten der Klassenverband wie auch die betroffenen Schüler selbst. Er habe Anrufe bekommen von Eltern, die frustriert seien, sagt Wagner, weil die Schulen nicht die Möglichkeiten haben, angemessen auf ihre Kinder einzugehen. Deswegen schlage seine Fraktion nun die Schaffung neuer Förderschulen für Kinder mit sozial-emotionaler Beeinträchtigung vor. Dies stößt allerdings auf Kritik, auch beim eigenen Koalitionspartner. Der Vorschlag sei nicht zielführend, bemängelt Jürgen Renner, der bildungspolitische Sprecher der saarländischen SPD-Fraktion. Er bringt keine dauerhaft wirksame Entlastung für Lehrkräfte, bindet weiteres Lehrpersonal, Belastungen werden lediglich verlagert und bestehende Probleme unsichtbar gemacht. Auch der Bundeselternrat äußert Bedenken. Es ist nicht in unserem Sinne, dass neue Förderschulen geschaffen werden, sagt der Vorsitzende Stefan Wasmuth. Kinder, die jahrelang auf eine separate Schule gehen, werden es im Berufsleben mit der Akzeptanz schwerer haben. Wichtig sei, alle Kinder langfristig gemeinsam zu unterrichten, auch wenn es dafür mehr Personal und kleinere Klassen brauche. Das verlangt allein der Grundsatz der Gleichbehandlung. Ob die Bestrebungen der Länder im Einklang zu bringen sind mit der UN-Behindertenrechtskonvention, ist tatsächlich fraglich. Deutliche Kritik äußert jedenfalls auch die Monitoringstelle, die Umsetzung des Abkommens hierzulande überwacht. Der Bund hat sie 2009 im Deutschen Institut für Menschenrechte eingerichtet und damit eine Vorgabe aus der Konvention selbst erfüllt. Wenn einige Länder jetzt wieder auf Förderschulen setzen, dann erfüllt dies in keiner Weise die Inhalte der Behindertenrechtskonvention, sagt der Leiter der Monitoringsstelle, Valentin Eichel. Das Abkommen schreibt die Schaffung eines inklusiven Systems in allen Lebensbereichen vor und dies beinhalte die Auflösung von Sondereinrichtungen im schulischen Bereich. Eichel kritisiert, dass sich die sogenannte Exklusionsquote seit Inkrafttreten der Konvention kaum verändert habe. Damit ist der Anteil der Schüler gemeint, der gesonderte Förderschulen besucht. Seit Jahren liege dieser bei rund 5%. Das zeigt das Beharren der Schulpolitiker auf das alte System. Wer wirklich ein inklusives System schaffen wolle, sagt Eichel, müsse die Förderschulen auflösen. Derzeit fehlen die Ressourcen für die Inklusion, weil sie noch in den Sondereinrichtungen stecken. Tatsächlich vollziehen die Bildungspolitiker mit ihren Bemühungen einen Spagat, denn offiziell halten sie noch immer an dem Ziel der Inklusion fest. Es gehe nicht darum, die Inklusion per se in Frage zu stellen, heißt es etwa aus der saarländischen CDU-Fraktion. Und auch im neuen niedersächsischen Schulgesetz wird das Gelingen der Inklusion in den Mittelpunkt gerückt. Was aber heißt das für die Praxis? In der Förderschule in Bad Fallingbostel betrachtet man die Debatte nüchtern. Es muss schon Ziel bleiben, Inklusion im Sinne von positivem Miteinanderlernen aller Kinder herbeizuführen, sagt Schulleiter Penschek. Doch solange die Rahmenbedingungen an den Regelschulen nicht stimmten, könne man auf die Förderschulen einfach nicht verzichten. Ansonsten leiden alle Kinder. Das Problem ist also an der Basis angekommen. Und auch einige Politiker, die nicht davor zurückscheuen, sich vielleicht die eine oder andere kritische Gegenstimme einzufangen, wenden sich dem Problem mehr und mehr zu. Seit Erscheinen des Artikels sind weitere 4 Jahre vergangen, ohne dass wirklich Grundsätzliches verbessert wurde. Gut, in den letzten 2 Jahren war Corona das übergeordnete Thema und nicht die Qualität der Schulen. Da ging es verstärkt um Homeschooling, Distanzunterricht, Test- und Maskenpflicht und Kohorten. Auch die Orientierungsstufe wird vielerorts vermisst. Die 2 Jahre nach der Grundschule, die Kinder wie Eltern Zeit gaben, sich für den weiteren Schulweg auszuprobieren und schließlich zu entscheiden. Durch den Wegfall heißt das, dass schon in der 3. Klasse die Weichen für den weiteren Schulweg gestellt werden. Deutlich zu früh, wie von allen Seiten betont wird. Auch das Ende der Hauptschule wird heute mehr und mehr kritisiert. Der quasi Wegfall der Hauptschule steigert letztlich die Probleme an den Gesamtschulen und Realschulen. Es ist eine Zwickmühle. Die Argumente, dass die Hauptschule und auch die Förderschule Orte der Ausgrenzung sind und die Schüler keine Möglichkeiten mehr haben, sich eine entsprechende Berufsperspektive zu erarbeiten, sind so nicht haltbar, werden aber immer wieder von Befürwortern ins Feld geführt. Ein Beispiel aus meiner Studienzeit dazu. Es gab ein Integrationsprojekt an einer Grundschule. In der Klasse waren 2 Kinder mit sogenannten erhöhtem Förderbedarf. Ein Sonderpädagoge war als zusätzliche Kraft nur für diese 2 eingesetzt. Das bedeutete, dass bei vielen Themen oder Fächern, Englisch, die 2 komplett aus dem Unterricht herausgenommen wurden und quasi Einzelunterricht bekamen. Lerntechnisch vielleicht sogar richtig, aber sozial? Die gesamte Klasse wechselte dann von der Grundschule an eine Gesamtschule, wo das Projekt fortgesetzt wurde. Inhaltlich nach wie vor gut. Allerdings beobachtete ich zunehmend Ausgrenzung seitens der anderen Kinder. Sei es beim Spiel in der Pause, dem Verteilen von Einladungskarten zum Geburtstag oder beim Wählen der Mannschaften im Sportunterricht. Die 2 Jungs waren Teil der Klasse und irgendwie doch nicht. Sie wurden durch ihren Sonderstatus ausgegrenzt. Nicht bösartig oder vorsätzlich, aber letztlich doch ausgegrenzt. Hätte diesen 2 der Besuch einer Förderschule vielleicht besser getan? Es bleibt ein heißes Eisen, will man dem Inklusionsgedanken folgen. Müssen alle gleich behandelt und beschult werden? Nur war es nicht gerade eine Stärke, dass in dem klassischen 3-gliedrigen Schulsystem plus Förderschule und Orientierungsstufe jeder nach seinen Fähigkeiten gefördert wurde? Wir überfordern aktuell beim inkludierten Fördern das System. Die Kritik richtete sich aber nicht nur an unsere Schulen. Die geben im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen ihr Bestes. Zu wenig Personal und die beschriebenen politischen Wünsche nach Inklusion bringen aber unweigerlich Probleme mit sich. Auch die gesamtgesellschaftlichen Veränderungen tragen ihren Teil dazu bei. Bereits eingangs angesprochen, die Notwendigkeit der frühen Fremdbetreuung. Das Thema ist mit ganz viel Vorsicht zu diskutieren. Deshalb vorweg. Natürlich dürfen und sollen alle ihre beruflichen Pläne und Wünsche umsetzen können, Männer wie Frauen. Niemand will ein antiquiertes Frauenbild mit Kinder, Küche, Kirche propagieren, aber es ist eine Tatsache, dass eine Wirtschaft mit Fachkräftemangel und immer weiter sinkenden Reallöhnen dazu massiv beitragen, dass beide Eltern arbeiten müssen, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Die Möglichkeit einer Fremdbetreuung durch Kita und Krippe ist gut und sinnvoll, aber eben nicht unbedingt für alle. In Konkurrenz zu den Aussagen einiger Pädagogen, die insbesondere für Kinder aus sogenannten bildungsfernen Familien die Kita und Krippe für eine bessere Alternative zum elterlichen Umfeld sehen, gibt es aber auch immer mehr Stimmen, die eben die emotionale Bindung zu den Eltern in den Vordergrund rücken. Da nach ihrer Ansicht viele Defizite eben im Verlust der Beziehung resultieren. Einigen wir uns darauf, eine emotionale Beziehung ist unerlässlich und muss die entsprechende Zeit haben, um zu wachsen. Aber auch der Austausch mit anderen Kindern und altersgerechte Bildungs- und Spielangebote dürfen nicht fehlen. Als eines der wesentlichen Probleme, die zur gegenwärtigen Krise geführt haben, machen aber immer mehr die Nutzung der digitalen Medien schon im frühen Kindesalter verantwortlich. Der Siegeszug von Smartphones und Tablets sorgt für eine massive Veränderung der Spielkultur. Allzu schnell wird bei Langeweile das Gerät in die Hand genommen. Toben, kreatives Spiel oder Sport an der frischen Luft wird immer mehr zur Ausnahme. Weniger Bewegung, weniger motorische Fähigkeiten, mehr Übergewicht. Alles Entwicklungen, die in den letzten 10 bis 15 Jahren zu beobachten sind. Bei der Einschulungsuntersuchung im Reiderland 2022 waren mehr Kinder übergewichtig als jemals zuvor. Ein Alarmsignal. Aber nicht nur Übergewicht. Auch die Sehleistung nimmt ab. Die Anzahl der Kinder, die bereits in jungen Jahren eine Brille brauchen, stieg in den letzten 20 Jahren signifikant an. Der permanente Blick auf Monitore und Displays lässt den Blick in die Ferne verschwimmen. Wesentlicher als all die körperlichen Defizite sind jedoch die psychischen und kognitiven Auswirkungen. Das sprichwörtliche Begreifen wird durch das Wischen und Klicken an den Geräten nicht gefördert. Haptische Erfahrungswelten in der Natur oder mit Spielgeräten werden seltener. Dieses Begreifen von Gegenständen und Materialien ist aber ein wesentlicher Baustein der Entwicklung. Die Inhalte von Spielen, Filmen etc. sind oft für die Kinder überfordernd und hinterlassen Fragen und Ängste. Wir beobachten Erstklässler, die frei und umfangreich von Serien auf Netflix berichten, die nicht ansatzweise für ihre Altersklasse geeignet sind. The Purge oder Squid Games werden detailliert geschildert. Dass ein sechsjähriges Kind mit perfiden Mordfantasien, Gewalt und Terror psychisch überfordert ist, dürfte einleuchten. Eine Pädagogin oder eine Lehrerin, die mit ihrer ersten Klasse dann ein Bilderbuch ansieht, kann die Begeisterung der Kinder dann natürlich nicht mehr wecken. Das ist doch Babykram. Kinder sind also gefühlt schon groß. Netflix, YouTube etc. zeigen schließlich alles, was das neugierige Kinderherz begehrt, egal ob der Kopf die Inhalte schon verarbeiten kann. Nun gut, was tun? Empfehlung Nummer 1. Nehmen Sie sich so viel Zeit für Ihr Kind wie möglich. Sprechen Sie mit ihm. Spielen, toben und unternehmen Sie gemeinsam etwas. Das muss nicht immer ein riesiger Ausflug sein. Auch kleine Unternehmungen wie Radtouren, ein Lagerfeuer oder ein gemeinsames Garten- oder Bauprojekt bieten Möglichkeiten. Letztlich sind Ihren Ideen kaum Grenzen gesetzt. Auch gemeinsames Fernsehen oder Spielen an der Konsole ist durchaus kein Tabu. Aber eben gemeinsam. Empfehlung Nummer 2. Versuchen Sie, trotz Berufstätigkeit und Fremdbetreuung, Ihr Kind als wichtigen Termin zu sehen. Setzen Sie sich, wenn nötig, Termine oder feste Zeitfenster, wo Haushalt und/oder Arbeit zurückstecken müssen. Das ist schwer und je nach Berufstätigkeit enorm belastend. Aber es zahlt sich in der Beziehung zu Ihrem Kind mehr als aus. Empfehlung Nummer 3. Begleiten Sie das Thema Bildung mit der nötigen Gelassenheit. Schule ist wichtig, aber nicht alles. Eine 4 in Sachkunde oder Mathe in der 3. Klasse verbaut noch nicht die Zukunftschancen Ihres Kindes. Seien Sie bei der Wahl der weiterführenden Schule realistisch. Nicht alle Kinder sind auf dem Gymnasium richtig. Überforderung ist einer der häufigsten Gründe für Frustration und daraus resultierende Lustlosigkeit bis hin zur Depression. Empfehlung Nummer 4. Nehmen Sie Einfluss auf die Nutzung der digitalen Medien. Ein Kind unter 10 muss noch kein eigenes Smartphone besitzen. Auch danach darf man als Eltern auch die Inhalte kontrollieren. Insbesondere YouTube, Netflix etc. sollten nicht frei ohne Begleitung zur Verfügung stehen. Auch ein Musikabo bei Spotify etc. sollte zumindest bis 14 noch kontrolliert werden. Der Jugendschutz ist gerade bei den digitalen Medien noch in den Kinderschuhen. Aber unbegleitet ist das Netz einfach zu komplex für Kinder. Empfehlung Nummer 5. Seien Sie ruhig altmodisch. Viele Eltern wollen ein gutes Verhältnis mit ihren Kindern. Gerade wenn sie viel arbeiten und das Kind oft fremdbetreut wird, haben manche Eltern ein schlechtes Gewissen und lassen dann vieles einfach unkommentiert zu. Stehen Sie ruhig zu Ihren Bedenken in Bezug auf Filme, Spiele oder Musik. Verhindern können Sie den Konsum zwar nie zu 100%, aber Sie können Ihren moralischen Standpunkt klar machen. Schon das ist eine Vorbild- und Moralfunktion. Nicht einfach alles, was vom Kind als cool und machen alle so kommentiert wird, muss auch tatsächlich gut sein und erlaubt werden. Und der letzte Tipp: Lieben Sie Ihr Kind. Klingt banal, ist aber die Grundlage für alles. Seien Sie auf der Seite Ihres Kindes. Erziehen Sie als Vorbild, nicht als Befehlsgeber. Seien Sie klar, bestimmt, aber nicht vernichtend. Sprechen Sie mit Ihrem Kind so, wie Sie auch mit Ihrem Partner sprechen würden. Kinder müssen nicht entwertet oder klein gemacht werden. Ich wünsche Ihnen dabei gutes Gelingen und vor allem viel Spaß.
Verbundenheit, der Podcast aus dem Familienzentrum Bunde.